beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und heute ist wieder Depot-Rückblick-Tag. Und ja, das heißt, wir schauen mal genauer auf den August. Wie ist der gelaufen in unseren Depots? Was gibt es Neues? Was musste unsere Depots vielleicht sogar verlassen? Und wie natürlich auch die Performance verlief in diesem doch durchwachsenen und laut Statistik wohl einer der schlechtesten August-Werte.
Der schlechteste Monat.
Oder ist sogar der schlechteste August seit ein paar Jahren.
Man
seit
2015. Man sagt ja auch irgendwie immer, sell in May and go away, but remember to come back at the end of September.
Ja.
Ich bin gespannt, oder in September. Also ich bin gespannt, wie dieser Monat diesen Monat abschneiden wird.
Und auch Green Day wusste schon, wake me up.
Ah, bevor September ends, genau. Die größten Investoren unserer Zeit, Green Day. Was hast du uns denn heute eigentlich so mitgebracht?
Ja, bei mir geht es heute um einmal die Fed. Einfach mal hier einen Strich zu ziehen, wie sieht's aus. Die Konkurrenz für Zalando und About You ist wahrscheinlich am Kommen. Apple mit einem neuen Geschäftsmodell, gewonnene Klage habe ich mitgebracht. Und die China-Exportbeschränkungen, die sind ebenfalls Teil des Themas heute.
Ich habe dabei Vogelgezwitscher. Pizza, Autos, die hinterherfahren werden, Putztücher, Nachhaltigkeit für mein Depot, vielleicht ist es auch eine Investmentidee für euch und ein Monopol als Investmentidee, 100% Marktanteile in einem Segment hat dieses Unternehmen. Es ist wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken aus der heutigen Zeit und jeder kommt mit diesem Unternehmen in Kontakt mit seinen Produkten und Dienstleistungen.
Okay.
Ja, spannend. Muss ja ein weltweites Monopol. Heute unser Werbepartner ist Just Trade. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und bleibt auf jeden Fall dran, um zu erfahren, welche Aktie ich gekauft habe dort. Und Marcel, du hast gesagt, du hast die Fed mit dabei. Was ist denn passiert?
Ja, die Fed, die hat tatsächlich, ich sag mal, Neuigkeiten rausgelassen, muss man sagen. Also die Märkte sind wieder unter Druck geraten, das haben wir alle gemerkt. Die letzten zwei Wochen ging es wieder doch rapide abwärts und das liegt daran, dass Fed-Chef Powell mit deutlichem Signal die Inflation in die Nähe der 2%-Hürde wieder zurückarbeiten möchte. Also hier geht es schon darum, dass man weiterhin aggressiv vorangeht und erst war ja so das Narrativ, dass man eben sagte, wenn die Zinsen oder nein, manchmal die Inflation etwas runtergeht, wird man auch nicht mehr ganz so aggressiv die Zinsen erhöhen müssen, um, ich sag mal, da nicht das Risiko zu erwägen, die Wirtschaft in eine wirklich nachhaltige Rezession zu stürzen. Das scheint aber jetzt nicht ganz so wichtig zu sein für den Fed-Chef. Hier geht's, oder für allgemein für die Fed, hier geht's eher darum, jetzt erstmal wirklich die Inflation knallhart Richtung 2% zu strafen. Und das heißt wiederum, dass man natürlich höhere Zinserwartungen oder höhere Zinsschritte tätigen muss, was wiederum den Finanzmarkt überrascht hat und so natürlich neue Unsicherheit entsteht, wie hoch denn nun auch die Zinserhöhungen sein werden. Und das ist natürlich immer Gift für den Markt, das hatten wir ja schon mal. Dennoch wird natürlich die nächste Inflationsdaten, die werden natürlich dann dementsprechend auch Aufschluss geben, ob es so langsam an Dynamik verliert oder nicht. Und so wird auch der Markt zu den Spielbällen dieser ganzen Inflationsdaten. Die werden also jetzt auch interessant und die Angst und die Unsicherheit wird eben jetzt hier weiterhin so ein bisschen herrschen, ne? Mal positive Tage, mal negative und je nachdem, was da irgendein fetter Notenbanker erzählt, wird eben auch hier der Markt reagieren. Also weiterhin Unsicherheit gepaart mit Volatilität und deswegen der Gesamtmarkt weiter unter Druck. Die Frage ist nur, werden wir neue Tiefs erreichen? Ich bin nach wie vor der Meinung nein, weil wir, glaube ich, einfach das größte Problem erstmal hinter uns haben. Wir wissen, dass die Inflation zurückgeht und wenn das auch der Fall ist, also es kann natürlich auch sein, es kommt ganz anders und plötzlich steigt auch in den USA die Inflation wieder, dann ist das natürlich ein anderes Thema. Aber da muss man das Ganze wieder über den Haufen werfen und die ganze Situation neu analysieren. Aber bis jetzt ist das ja nicht der Fall. Nur, dass Fed-Chef Powell eben ein bisschen aggressiver als erwartet an die ganze Thematik herangeht.
Okay, und wo wird das Ganze enden? Also bei wie viel Prozent Zinsen? Ich meine, wie nächste Woche wahrscheinlich auch Zinserhöhung in Europa. Man vermutet auch 0,75%. Ich glaube, es wird auch sehr interessant, wie die Wahlen in Italien ausgehen. Da darf man nicht vergessen, wir haben hier eine Euroskeptikerin, eine Deutschskeptikerin und sie ist Anhängerin einer postfaschistischen Partei.
Oh.
Und wenn, ich weiß gar nicht, ob man davon so viel schon in Deutschland gehört hat, aber es sieht so aus, als würde sie mit ihrem Rechtsbündnis 45% bekommen. Und hier wird gerade alles versprochen in Italien. Da gibt's Geld, die wollen die Steuern senken auf 15%. Für Personen. Also vielleicht sollte man dann doch sich überlegen, nach Italien auszuwandern. Ich glaube, das ist richtig schlimm. weil diese europäische Achse, einfach Frankreich, Deutschland, Italien, die muss funktionieren. Und Italien ist ein Riesenland, das darf man nicht vergessen. Also sie sind ein Staat too big to fail. Also ich glaube, wenn dort wirklich diese Achse, also dieses Rechtsbündnis gewinnt, wird es für Europa nochmal schwieriger.
Ja,
schwieriger.
Ja, klar, je nachdem, was auf der Agenda
Extreme
steht.
Sind immer schlecht für die Wirtschaft.
Ja, das stimmt. Und man muss natürlich hier sehen, klar, 0,75% erstmal anheben in Europa. Das könnte ja schon für Frankreich ganz schön schwierig werden. Spanien, ja,
für Italien.
Portugal, Italien sowieso.
Über 160% Staatsverschuldung.
Genau. Ich glaube, nur Frankreich ist nochmal höher ein Stück. Die waren noch ein gutes Stück höher, aber die sind halt größer, haben eine höhere Wirtschaftsleistung an sich, können das also eher nochmal abfangen, aber
dann Russland, jetzt auch noch Nord Stream 1 abgedreht, jetzt auch Russland wird nicht mehr wirklich beliefert. Wer hätte das gedacht?
Also tatsächlich würde ich jetzt aus Investorensicht, und das ist ja das, worum es am Ende hier geht, würde ich weiterhin die Finger von europäischen Aktien erstmal lassen. Hier würde ich noch nicht zugreifen, einfach auf den Grund heraus, dass hier noch, ich sag mal, viel mehr Unsicherheit herrscht als auf dem Rest der Welt.
Also, puh, ich weiß alles nicht. Also, ich wollte es ja eigentlich auch zu meinem Flop der Woche machen. Hast du mitbekommen, dass Gazprom die Dividende jetzt richtig erhöht hat?
Ja, gut.
Bis zum Umfallen. Also erst natürlich, nachdem die ausländischen Investoren nicht mehr Geld bekommen von diesem Unternehmen. Jetzt hat man da, wir haben ja darüber berichtet, haben wir ja eine Kriegssteuer eingeführt. Jetzt kriegen die ausländischen Investoren kein Geld mehr aufgrund der ADRs, die nicht mehr gehandelt werden können. Jetzt gibt es eine mordsmäßig, so eine hohe Dividende gab es noch nie.
Das ist ja keine Entscheidung des Unternehmens, das ist ja eine Entscheidung des russischen Staates.
Hallo, also ist freie Marktwirtschaft gibt es ja auch da drüben.
Es ist ja nichts Überraschendes jetzt. Ne?
Und jetzt gibt es aber das größere Problem, weil die sich so viel Kohle da rausholen. Sie wollen ja jetzt die Pipeline bauen gegen China und vermutlich haben sie gar nicht mehr das Geld dafür.
Wollen wir es hoffen, ja.
Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie stehst du denn eigentlich, kann man das so nennen, ich weiß nicht, zu Whistleblowern oder Verrätern? Also sind Whistleblower gut für die Wirtschaft oder eher schlecht?
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, für welche Sache, ne? Also einfach, ist es etwas, was wirklich ein Missstand ist? Also, dann sollte es aufgedeckt werden, keine Frage. Und wenn es was ist, was, ich sag mal, vielleicht geheime Informationen sind, die eher dem Unternehmen schaden, aber eigentlich nicht verwerflich sind in der heutigen Gesellschaft oder allgemein der Gesellschaft, dann kann das auch nachteilig sein. Also es kommt wirklich auf die...
Also ich glaube eigentlich so Wirtschafts-Whistleblower, wenn es wirklich Missstände gibt in Unternehmen, ist eigentlich tendenziell was Gutes,
genau,
weil sie den Markt bereinigen.
Genau, es bereinigt den Markt und natürlich auch die Missstände, klar.
Also Peter Zatko ist so ein Whistleblower und er ist der frühere Sicherheitschef von Twitter. Und er wirft Twitter vor, fälschlicherweise zu behaupten, sie hätten einen soliden Sicherheitsplan gegen die ganzen Fake-Accounts. Und man habe das Nutzerwachstum künstlich gepusht. Und wer ist natürlich jetzt voll auf diesen Zug mit aufgesprungen? Unser Kumpel Elon Musk. Und es wird jetzt vermutet, er benutzt das Ganze natürlich jetzt, weil er will den jetzt auch in den Rechtsstreit mit reinziehen, um den Deal vielleicht neu zu verhandeln. Und man geht davon aus, dass es so um die $50 jetzt nur noch werden wird per Aktie, nicht mehr $54. Finde ich ganz interessant. Ich glaube, das hier ist ein Riesenspektakel und ich glaube, wer hiermit auch in den Sog gezogen wird, ist Meta. Weil ich glaube tatsächlich, es gibt viel mehr Fake-Accounts bei Facebook und Instagram als auf Twitter.
Ja klar, wo man mehr Leute erreicht
hat. Aber Facebook hat ja immer nur 5%. Sie haben ja seit Jahren, egal wie viele Nutzer, sie haben nur 5% Fake-Accounts.
Das wächst ja dann auch mit.
Ja, ja, genau. Ja,
5% von 2 Milliarden sind natürlich schon deutlich... mehr dann. Ja. Das ist ja schon sehr viel.
Wir sind ja die Woche aufgeflogen. Jeder, der uns auf Instagram folgt, wird mitbekommen haben, wie uns wurde natürlich wieder angeboten, es war kein Fake-Account, super schnell reich zu werden, in nur 5 Minuten mit Forex-Trading, wenn wir investieren würden, über eine Plattform, die irgendwo in Shanghai sitzt. Und ein Deutscher hat uns, er hat aber dann herausgefunden, dass ich immer gefragt habe, unsere Community in der Story, was wir machen sollen. Und er wollte dann auch, dass wir die neueste Blockchain-Technologie, dass wir dort rein investieren, bliblablub. Dann habe ich ihm gesagt, dass wir das hier alles kostenlos, aber nicht umsonst machen und unserer Community nichts aktiv verkaufen. Da wurde er dann beleidigend, dass wir doch hier grundsätzlich alles falsch machen, was man doch so falsch machen kann.
Ja, ja.
600 € kostet so eine Session bei ihm.
Nicht schlecht, hä? Ja.
Kaufe ich dir mal.
Gibt bestimmt Menschen, die darauf aufspringen.
Schenke ich dir zu Weihnachten.
Das wäre nett. Dann zeige ich dir, wie es geht.
Oh, bitte, bitte.
Ja, also
bitte.
Das Thema Elon Musk und
Twitter. Herzlich willkommen zum Forex-Podcast
genau.
Mit Marcel. Ich bin jetzt reich und auf den Bahamas.
Ja. tschüss, tschüss Philipp. Ja.
Ach Gott, ja, also, wenn euch solche Leute anschreiben bei Instagram, ne, ich habe ihm dann auch gesagt, ey, also er hat ja geschrieben, hallo mein Freund.
Unbekannter Freund.
Unbekannter Freund. Ich habe dann ja auch gesagt, komm, schreib mal offiziell, ja, hier, wie gewinnt ihr denn Kunden? Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt, dass wir niemanden irgendwas verkloppen und dass man eigentlich Altersvorsorge relativ zu 0 Euro Gebühren einfach, also warum soll man da den Menschen noch Geld abnehmen?
Ja. Ja. Also ich bitte nochmal zum Thema zurückzukommen.
Vorweg? Ja,
Twitter.
Oder jetzt?
Ja, ja, Twitter jetzt, Philipp. Ja. Ja, also das hat man ja schon vor 2-3 Wochen gesagt gehabt, als eben dieser Whistleblower schon angefangen hat zu reden und natürlich, dass, ich sag mal, auch die ganze Geschichte umgekehrt hat, dass jetzt auch, ich sag mal, die Chance für Elon Musk, Twitter nicht übernehmen zu müssen, einfach gestiegen ist.
Ja.
Und da wird es jetzt eben spannend, ob das tatsächlich komplett gecancelt wird oder ob man eben jetzt den Preis runterschraubt. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Wir haben ja noch die Twitter-Spekulation offen, sind ja, Disclaimer-Hinweis, auch investiert in Twitter, aufgrund dessen, dass wir glauben, dass Musk die wahrscheinlich übernehmen muss.
Wir sind auch 0,38% im Plus seit Kauf. Wir haben 13 Aktien.
Wahnsinn. Aber gut, wir werden sehen, was am Ende hier
wir
rauskommt.
Wir gehen den Weg mal mit.
Genau, wir machen den Spaß mit. Und gibt ja ordentlich Rendite. Wenn die 50 Dollar am Ende stehen, ist ja auch in Ordnung.
Dann kommt drauf an, wie lange das ganze Thema
dauert. Stimmt, stimmt. Lass uns überraschen. Ja. Gerüchte um einen neuen Konkurrenten für About You und Zalando in Europa. Und zwar die Alibaba-Tochter Lazada soll eben angeblich auf den europäischen Markt kommen. Und das berichtet Bloomberg. Man bereitet sich bei Lazada darauf vor, eben jetzt den europäischen Markt anzugehen. Aber genaue Pläne sind natürlich auch wieder von gesamtwirtschaftlichen Situationen beeinflusst. Also hier wird man noch schauen, wann macht es am meisten Sinn. Trotzdem, die Konkurrenzaussichten machen für Zalando und About You gerade nichts für die Kursperformance. Hier geht es doch recht stark weiter bergab. Beziehungsweise auch hier ist die Angst groß, den Markt, der ohnehin aktuell sehr stark umkämpft ist, dass der sich weiter aufteilt in einen nächsten Player. Und Lazada hat natürlich ein bisschen Geld im Rücken mit Alibaba. Da gibt es natürlich immer ein bisschen mehr Geld, um einen Markt zu erobern. Aber am Ende muss man auch sagen, About You und Zalando haben ja schon mittlerweile eine ganz gute Kundenstammschaft. Die muss man erstmal so verlieren. Insofern, wer einmal die Vorteile kennt, wird wahrscheinlich da nicht gehen.
Ich kann mir vorstellen, dass es aktuell die schlechteste Zeit ist, so ein Business zu starten. Inflation, es wird alles teurer. Dann musst du ja auch dieses von China kontrolliert. Wahrscheinlich werden sie ja auch, ich weiß nicht, was sie auf den Plattformen verkaufen, aber wahrscheinlich auch so viele Eigenmarken mit hohen Margen. Ich glaube, da ist es einfach schwierig, dann auch das Ganze von China hier rüber zu schiffen. Wir haben es jetzt die Woche wieder gehört. Es gibt ja neue Lockdowns auch schon wieder in Asien.
Stimmt, ja.
Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Also klar, für die großen Unternehmen, Nike, Puma und wie sie alle heißen, ist es einfach nur ein weiterer Vertriebskanal. Aber was ist denn der? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so, also du gewinnst Marktanteile über den Preis. Klar, Alibaba, wie du schon sagst, große finanzielle Kaufkraft dahinter.
Wenn viel Werbung machst,
viel
dann
Werbung.
Hast du auch schnell mal Leute da, ne? Keine Frage.
Am Ende wird es besser für den Kunden sein, je mehr Wettbewerb es gibt. Aber ich glaube, also, ja, wäre doof für die Aktien von About You und Zalando.
Ja,
aber ich glaube, weißt du, wer der Gründer ist von Lazada?
Sag es.
Rocket Internet.
Ich glaube, die hatten die damals gekauft, Alibaba. Irgendwie, gab es da mal eine
Geschichte. Im Jahr 2016 kaufte Alibaba die Mehrheitsbeteiligung an Lazada, um die internationalen Expansionspläne von Alibaba zu unterstützen. Und sie sollen auch 50 Millionen aktive Käufer haben in Südostasien.
Ja, da sind sie schon eben sehr erfolgreich. Ja?
Größter E-Commerce-Anbieter in Südostasien.
Genau. Und das ist die Frage natürlich am Ende, die Experience. Ne? Also wie komme ich mit der App zurecht? Wie finde ich Klamotten? Und das alles ist natürlich dann immer ausschlaggebend für den Kunden.
Ich glaube, es ist auch schwierig, die Leute wegzuholen. Also wenn du jetzt hier so zwei Deppen wie wir, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja. Und wo er gute Erfahrungen gemacht hat, geht er auch nicht mehr weg.
Ich glaube, ich würde Zalando und About You immer sowas empfehlen, wie es Booking macht mit den Anzahl der Käufe, dass du in so eine Art Treueprogramm reinkommst, wo du dann wirklich regelmäßig Rabatt oder eben kostenlose Lieferung oder was auch immer, dass du dort so diese Treuerschaft noch mehr aufbaust, das würde ich denen eher nahelegen, einfach weil man dann natürlich schon nochmal einen preislichen Unterschied sieht oder noch einen Mehrwert sieht, der am Ende Geld kostet. Und ich glaube, da wird der Kunde dann doch recht interessiert sein.
Ja, also es wird interessant. Fleißige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen ja, wir beide sind so ein paar Pizza-Junkies und Dean Martin hat ja schon auch immer gesagt, hier, übersetzt, ich will es jetzt auch nicht anstimmen, dass ich habe es heute, ich habe meine Frau vorhin zur Arbeit gefahren, habe ganz oft dieses Lied gehört, aber ich komme nicht so rein in den Text, aber deutsch übersetzt, Marcel, heißt es, wenn der Mond dich dazu bringt, deine Augen so weit aufzureißen, wie eine große Pizza, dann, nee, das ist Liebe. Mhm. Na, also das Lied kann man mal googeln. Und es gibt ein neues Startup in Deutschland und sie haben Venture Capital Geld eingesammelt und sie heißen Milano Weiß. Und jetzt denkt man, hä, Pizza, was ist da jetzt das Innovative? Aber ich finde es ziemlich cool, weil sie haben eine virtuelle Pizza-Restaurant-Kette erschaffen. Und da habe ich erstmal gedacht, hä, was ist denn das jetzt? Kann ich jetzt einfach mir online eine Pizza kaufen und kriegst du nicht? Oder kriegst du dann per Mail zugesendet und freue mich? Aber sie haben in der 6-monatigen Testphase von ihrem Startup nach eigenen Angaben bereits mehr als 100.000 Pizzen verkauft. Und die Geldgeber, die 6 Millionen Dollar investiert haben, sind Coefficient Capital aus den USA, Speed Invest aus Wien und CG Partners aus Berlin. Und diese Unternehmen haben auch schon in Just Spices investiert. Und das ist natürlich, finde ich, ziemlich krass. Also wenn man hier schon in sowas, also Just Spices ist ja auch von Kraft Heinz gekauft worden. Also wenn man hier schon auch so einem Unternehmen das Geld gibt, ist das für mich auch schon ein Hinweis. Und was ist das Erfolgsrezept?
Ja, ich frage
also,
mich.
Also wo einfach eine Pizza-Filiale, einen Lieferdienst auszumachen und dann zu sagen, let's go. Also du kannst auf der Webseite, während du wartest, Computerspiele spielen. Tic-Tac-Toe zum Beispiel gegen eine KI, finde ich ganz lustig. Und sie gibt es im Moment in 3 Städten. Ist das jetzt eigentlich unbezahlte Werbung? Milano Weiß. Ist unbezahlte Werbung. Jetzt bestellen. Du kannst bestellen in Berlin, Hamburg oder Köln. Okay. Ich bin ja nächste Woche in Köln. Ich werde es bestimmt mal ausprobieren. Dann wählst du aus deine Region, also wo du bist, zum Beispiel jetzt Ehrenfeld. Und dann kannst du aussuchen, über wen du bestellen möchtest. Volt, Uber Eats, Lieferando. So, jetzt machen wir mal Lieferando. Und jetzt kommst du zu Milano Weiß Ehrenfeld. Und der Trick dahinter ist, sie haben gar keine eigenen Filialen. Also sie arbeiten mit Partnern zusammen, mit diesen sogenannten Dark Kitchens in dem Fall. Und wie verdienen sie Geld? Sie verdienen Geld mit einer monatlichen Gebühr, abhängig vom Umsatz. Sie kaufen die notwendigen Zutaten und du musst deinen Pizzaofen von Milano Weiß kaufen. Ähnliches Geschäftsmodell hat Subway. McDonald's kommt auch so ein bisschen. Sie haben natürlich noch die Immobilien dazu. Aber sie bieten einfach Pizzabäckern die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell nochmal zu erweitern an. Und das finde ich dann ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist was Innovatives, ob sich das durchsetzen wird. Jetzt wird natürlich interessant, wie die Pizza schmeckt.
Ja, warum gehe ich nicht direkt zu Lieferando?
Ja, weil du ja eine Milano Weiß Pizza haben möchtest.
Ach so, das ist dann die spezielle nochmal.
Die Marke, genau. Also sie bringen dir alles ran, auch den Pizzaofen.
Ja.
Ich bin gespannt. Sie haben aktuell hier 3,25 Sterne. 3,5 Sterne.
Tja. Okay.
Leider zum zweiten Mal nicht die Extrawünsche bekommen. Super Pizza, aber die Lieferzeit ist etwas lang. Hammer Pizza.
Kannst ja 16 Uhr bestellen.
Hat zwar ein bisschen gedauert, aber das war's wert.
Okay.
Ich glaube, ich muss mal probieren, oder? Oder ja, wir bestellen jetzt aus Hamburg.
Halt uns da bitte auf den Laufenden. Ist ja doch eine spannende Geschichte, was es doch noch für Startups gibt. Und
Wäre das etwas für dich, wenn du jetzt Pizzabäcker wärst, wo du sagst, um mein Geschäftsmodell zu erweitern?
Keine Ahnung. Irgendwie habe ich den Mehrwert zwar nur grob jetzt verstanden, aber irgendwie.
Na, sie bauen eine Marke auf.
Ja, ja
und klar. Du kannst dann als Pizzabäcker 1, kannst du noch sagen, ich schließe mich an Milano Weiß noch an.
Ja, okay.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du eine Milano Weiß Pizza dann dahin lieferst, gibst du dann noch deinen Flyer ab für deine eigentliche Pizzeria?
Ja, so wie es die Hotels auch immer machen, ne? Sie können auch das nächste Mal direkt anrufen und buchen.
Ja. Machen die das?
Ja, habe ich schon oft gehabt. Ja. Damit die natürlich diese ganze Gebühr nicht weitergeben an die Plattform.
So, und Feedback der Kunden. Erster Kunde, wie schnelle Qualität. Gute Lieferung, mein Nachbar nervt und eure Pizza wird mir dabei helfen, diesen Winter zu überstehen, hat die Laila geschrieben.
Die Laila, naja.
Sie gibt 4 von 5 Pizzen als Bewertung.
Nicht schlecht, wenn auch die Bewertung eine Pizza ist, ist ja schon mal viel gesagt.
Ja. Das ist doch ein Witz hier. Die zweite Bewertung ist Pariser. Jamil Pariser. Euer veganes Trüffelöl ist einfach fantastisch. Ich brauche ihn unbedingt für zu Hause.
Okay.
Also das glaube ich nicht. 5 von 5 Pizzen. Na gut, ich spiele jetzt eine Runde Tic-Tac-Toe und du kommst mal mit deinem neuen Thema.
Richtig, also Apple will mehr Werbung in die eigenen Apps bringen. Und das ist natürlich eine Nachricht, die erstmal für alle Apple-Kunden so erstmal so ein bisschen aufschreckt. Aber man will das Ganze etwas schlauer erledigen, als es vielleicht bei manch anderen Betreibern ist von Smartphones. Und jetzt muss man sagen, das Werbegeschäft soll eben weiter ausgebaut werden. Also das gibt es schon, ist jetzt nicht ganz neu, aber man hat es auf neue Füße gestellt. Und zwar möchte man ganz konkret in den eigenen Apps Werbeinhalte schaffen. Man kennt das vielleicht schon, also diejenigen, die Apple-Kunde sind, wenn sie eine neue App runterladen, ne, wenn man da was eingibt, hat man immer eine Ad oben erstmal stehen. Eine App, die, ich sag mal, irgendwie relevant ist in dem Thema, was man gerade sucht. Manchmal ist es auch genau die man sucht. Ne? Da kommt man die Frage, wer da gerade wie bezahlt. Und das möchte man jetzt auch auf andere Apps noch ausweiten, um hier natürlich noch eine neue Einnahmequelle zu generieren. Und das Ganze soll natürlich einen kundenorientierten Ansatz haben und natürlich auch wieder datenschutzfreundlich und prinzipientreu, dass diese ganze Geschichte eben auch, ich sag mal, sicher, leistungsfähig und innovativ ist, also eben nicht so eine platte Werbung wie, keine Ahnung, so ein Banner, der da plötzlich in irgendeine App reinrutscht und eigentlich überhaupt nicht den Kunden ansprechen soll. Also das soll schon alles intelligent gemacht werden. So hat man auch die ganze Abteilung auf neue Füße gesetzt, das heißt auch neues Personal gewonnen. Und mal ein Beispiel könnte aussehen, ein Restaurant, welches eben da Apple Ads-Kunde ist, wird eben in der App, in irgendeiner Karten-App, die jetzt nicht im Google Maps ist, sondern eben hier, ich sag mal, anderweitig gedownloadet wurde, wird es eben dann auf dieser Karte als erstes angezeigt, zum Beispiel. Oder wir machen dann Podcast-Werbung auf oder in der App von Podcasts. Das könnte man eben machen, dort möchte man das so einbauen, dass man
das würde ich tatsächlich App, mal ausprobieren. Das
ist eigentlich eine clevere Geschichte, ne? Könnte man
also Apple-Karten würde ich direkt löschen, wenn es gehen würde. Das ist die schlechteste Karten-App, die ich kenne.
Okay, aber da wäre es zum Beispiel angezeigt, immer um das mal zu verdeutlichen, was das heißt, ne? Und eben ja auch bei Podcasts, beziehungsweise dann auch bei Apple TV, soll es eben auch wieder eine Werbeversion geben oder auch die E-Books zum Beispiel, dass die eben gleich von vorne angezeigt werden. Natürlich auch bei Apple Music wird das ein Thema sein, ne? Dass man, keine Ahnung, dieses Lied ist jetzt hier das komplett neue von XY. Einfach hier die Ads quasi weiter ausbauen.
Das wird glaube ich, auch ein schmaler Grat werden, weil sonst ist es natürlich auch am Ende, wer am meisten Werbung bezahlt. Der wird der Größte werden.
Ja, und hier geht man ja auch diesen Premium-Ansatz, dass man sagt, okay, man hat ja jetzt dann nicht 10.000 Anzeigen, bis mal irgendwie ein relevantes Suchergebnis kommt, wie es vielleicht bei Google ist. Manchmal, wenn man irgendwas eingibt, hat man ja tatsächlich Anzeigen ohne Ende. Und hier ist es halt eine. Und diese eine wird, wie bei den App Store, ganz oben die eine, sonst ist ja da auch nichts, die wird wahrscheinlich sehr hoch versteigert. Also ich glaube, hier ist eine recht hohe Marge drin am Ende. Also interessant, könnte spannend werden.
Was auch spannend sein könnte, Marcel, wenn du vielleicht hier in 3 Wochen nicht mehr sitzt, dann hast du es vielleicht geschafft und bist der neue CEO von Reckitt Benckiser. Und Reckitt, der Reckitt-Chef, Laxman Narasimhan, verlässt das Unternehmen nach nur 3 Jahren aus persönlichen Gründen. Ihn zieht es in die USA, um dort eine neue Aufgabe zu übernehmen. Was könnte er dort machen?
Er wird Starbucks-Chef.
Denkst du?
Er ist neuer Starbucks-Chef. Das habe ich gestern Abend noch gelesen, kam nämlich ganz frisch rein. Laxman Narasimhan wird neuer Starbucks-Chef.
Oh.
Das macht er. Er trinkt Kaffee. Ja, clevere Geschichte.
Ob so da die gehen. Familie Reimann, auch eine große Kaffeefamilie, vielleicht auch ihre Finger mit im Spiel hat, sind ja auch beteiligt gewesen. Ziemlich interessant, ne? Also, wir sagen Ciao mit V, Ciao Kakao, Ciao Kaffee. Und wünschen ihm natürlich auch alles Gute. Ziemlich interessant. Jetzt ist die Frage natürlich, wie lief denn Reckitt eigentlich die letzten Jahre unter seiner Führung? Und jetzt ziehen wir mal den gnadenlosen Strich, machen wir drunter. Die Aktie, in 5 Jahren minus 23%, nicht so gut. Dann Umsätze in den letzten Jahren, was denkst du, gewachsen oder nicht?
Ja, wahrscheinlich auch viel verkauft, mal wieder gekauft und eingekauft.
2%. 19, 20, 9%, 21, minus 5. Nicht so viel, ne?
Nein.
Dann haben wir das operative Einkommen, minus 6, minus 0,2, minus 13.
Wenn du es nicht überzeugt, dann kann jetzt auch die Aktien von Starbucks verkaufen.
Kaufen, meinst du?
Verkaufen.
Oder
wenn
verkaufen,
er jetzt, wenn er jetzt da hinkommt und so eine Performance ja, sich ankündigen würde, dann könnte man schnell verkaufen.
Naja, die Racket-Aktie, gar nicht mehr so teuer. KGV von 19, 2,7% Dividendenrendite. Es gibt zweimal pro Jahr steuerfreie Dividende. Und man hat Marken im Portfolio wie, wird dir gefallen, Durex, Silit Bang, Scholl, Weth und Clearasil. Mhm. Also alles, was der moderne Mann von heute braucht.
Mein ganzer Schrank quasi.
Ja, genau. Also du solltest die Aktie schon mal haben. Ja. Nein, also cool, dass er Starbucks-Chef wird. Starbucks hat, finde ich, auch richtig coole Filialen, also sehr zu empfehlen. Für mich die schönste Starbucks-Filiale ist tatsächlich in Leipzig am Hauptbahnhof. Ja, warst
riesig,
du da schon mal drin?
Ist riesig, ja. Ich weiß.
Die Frage ist für mich, rentiert sich das? Ist das eine rentable, also wie viel Miete zahlt man da?
Ja, wenn man dann Eiswürfel verkauft für viel Geld, ist das machbar, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist schon eine teure Location. Also kann ich eben nur empfehlen. Jeder, der mal am Leipziger Hauptbahnhof ist, Starbucks, toll. Und meine Frau und ich, wir machen ja so Aktiensparpläne. Und da kaufen wir immer im Monat für 100 Euro. Und wir haben uns überlegt, wir werden Starbucks dann bald dort als Sparplan machen.
Ja.
Du bist ja auch schon investiert, ne?
Genau, und gute 12% im Plus.
Eieieiei. Kommen wir zu meinem Top der Woche, würde ich sagen, oder?
Ja.
Und das ist, dass es immer mehr Dienstwagen gibt, die elektrisch fahren. Und das finde ich natürlich richtig, richtig schön, Marcel. Was denkst du, wer sind die größten Anbieter von Dienstwagen in Deutschland?
Eigentlich Skoda.
Nein.
Und VW?
Ja. VW ganz oben, 88.599 Dienstwagen, gefolgt von?
Naja,
du hast selber deinen VW Dienstwagen davon.
BMW dann
wahrscheinlich. Genau, 49.702 anschließend, Mercedes, 48.548. Wir grüßen jetzt alle Passatfahrer, 3er BMW und Mercedes C-Klasse wahrscheinlich.
Ja, ja.
Audi, A4, 42.000, Skoda,
klassischer.
Wie heißt er?
Octavia.
Octavia, genau.
Fahrzeug dafür.
36.444 und bald wird aus 4.803 Tesla-Fahrerinnen und Tesla einer mehr. 4.804. Das ist unser lieber Marcel. Und ich finde es cool, die Firmen gehen jetzt tatsächlich voran. T-Systems zum Beispiel, die Tochter der Telekom, da können die Außendienste nur noch E-Fahrzeuge finanzieren. Auch SAP will, hat derzeit 9% der Firmenflotte und wollen auch 27.000 Fahrzeuge elektrisch, also elektrifizieren bis 2030. Ist natürlich auch der nächste Schritt hin zur Klimaneutralität. Plug-in-Hybride wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr so groß durchsetzen. Diesel nimmt immer mehr ab, stagniert ungefähr so auf dem Niveau von 40%. Benziner tatsächlich legt leicht zu. Interessant.
Ja, liegt am hohen Dieselpreis wahrscheinlich auch, ne?
Plug-in-Hybrid sinkt von 18 auf 14 und Elektro steigt aktuell von 13,3 auf 13,5. Also der Diesel hier immer noch dominierend. Wichtig ist, glaube ich, jetzt, ganz ehrlich, die Premium-Autohersteller oder auch die deutschen Autohersteller müssen aufpassen, sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Ich glaube, Mercedes wird deutlich weniger Dienstwagen verkaufen, weil sie wollen ja viel mehr in diesen Premium-Bereich gehen. Und die meisten, die im Außendienst tätig sind, sind halt auch nicht Premium-Markenfahrer. Also Premium-Automobile hier, E-Klasse, S-Klasse etc. pp. Das ist halt einfach so. Und da wird es schwierig.
Ja.
Also da könnte es dann auch passieren und das ist tatsächlich so. Und jetzt war ich total überrascht. Hyundai hat jetzt Tesla überholt mit E-Autos im Dienstwagensegment. Und man geht davon aus, dass bis 2025 fast jeder dritte Dienstwagen voll elektrisch sein wird. Wie kann man das jetzt natürlich spielen? Man könnte natürlich jetzt sagen, ich setze auf einen Autohersteller. Finde ich immer schwierig, außer natürlich Tesla, wir sind investiert. Grüße an alle, die jetzt wieder schreiben, immer über Tesla reden hier, die beiden. Naja, ich würde es vielleicht spielen mit einem Lithium-Play. Finde ich hier auch Albemarle sehr, sehr interessant. Interessantes Unternehmen aus den USA, sind beteiligt an großen Lithium-Vorkommen weltweit. Vielleicht mit einem Batteriehersteller, finde ich auch Panasonic zum Beispiel sehr interessant. Ich mag ja eh die Japaner sehr. Hast du noch eine Idee, wie man das ganze Thema Elektrifizierung spielen könnte? Ladesäulenanbieter, Alfen?
Ja, da hast du mir schon weggenommen, ja.
Ach so.
Alfen hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, genau. Alfen würde ich noch
Also Strom aus erneuerbaren Energien dürfte auch nochmal einen ordentlichen Boom erleben.
Bei Alfen wäre natürlich auch die Netzstruktur und die ganze Infrastruktur, dass das Ganze noch als Nebengeschäft und nicht nur diese Ladestation, das ist natürlich nochmal, ich sag mal, eine gute Diversifikation des Geschäftsmodells.
ENBW finde ich auch hochspannend.
Ist aber auch schon sehr gut gelaufen.
Ja, wollen das größte also haben aktuell noch das größte Ladenetz und ich finde es super. Also ich kann immer nur sagen, neben den Superchargern ist es wirklich top. Also ich freue mich, die Entwicklung. Ich persönlich würde zum Beispiel auch nicht mehr weg wollen vom E-Auto. Ich habe ja oft sehr viele Mietwagen. Ich finde es nur noch nervig. Trittst drauf, kommst da hier in dieses Turbo-Loch und dann.
Oh, oh Gott. Du sollst kein Trabi fahren.
Was?
Was? Ja.
Moskvitsch fahre ich.
Ich bin gespannt. Mein Top der Woche ist und kam auch erst ganz frisch rein. Und zwar Illumina gewinnt tatsächlich, und das ist zum Donnerstagabend, die Klage für die Quail-Übernahme bei der FTC. Und ganz konkret ging es darum, man hat ja vor, ach, das ist schon wieder auch schon fast 2 Jahre her, Quail übernommen für knapp 7,9 Milliarden Dollar. Und ist ja ein Spezialist für Tests der Krebsfrüherkennung.
Ja.
Und der Riesenvorteil ist, man hat es einfach durchgezogen, diese Übernahme, ohne so richtig auf die Kartellbehörden zu achten. Und bin ich ein großer Fan manchmal, dass man einfach mal macht und dann vielleicht eine Strafe zahlt. Aber in dem Fall war es auch in Ordnung, so zumindest der Richter, der hier Illumina recht gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein super Rückenwind, da natürlich diese Übernahme super viel Sinn macht. Und ich bin ja investiert bei Illumina, habe ja auch mal nachgekauft nach den Quartalszahlen, die so ein bisschen schwierig waren. Und glaube, dass das natürlich nochmal, ich sag mal so, eine sehr gute und befreiende Nachricht ist, um auch hier den Kurs so ein bisschen wieder auf die Beine zu helfen. Quail und Illumina wird eine tolle Geschichte. Jetzt kommen auch die neuen Produkte bei Illumina für das kommende Jahr.
Gensequenzierung und, machen sie, ne?
Genau, Gensequenzierung. Hier geht es tatsächlich darum, Maschinen, also kleinere, das sind so Geräte, die gehen dann halt in Forschungslabore, in Praxen und wie auch immer. Und dort wird im Prinzip, oder werden sämtliche Gene sequenziert. Man kennt das jetzt natürlich endlich mal aus einem praktischen Beispiel, gerade Corona-Varianten. Ja, weil manche sagen so, gibt's nicht oder keine Ahnung, gibt's ja Verschwörungstheorien, aber es gibt halt tatsächlich auch Wissenschaft und da sieht man eben 1:1, ist das jetzt eine Variante XY, also Omikron oder eben Delta oder was auch immer da eben
noch rumschwirrt.
Und da kann man eben tatsächlich genau reinschauen und das genau sequenzieren und da helfen eben die Maschinen von Illumina, die wiederum jetzt, ich sag mal, einen Modellwechsel bekommen, die nochmal besser und effizienter sind, schneller und natürlich auch kostengünstiger, was natürlich so ein bisschen die Hürde bisher war für Illumina, weil natürlich auch hier jeder Test sehr teuer war und das wird nach und nach immer günstiger, wie es eben mit neuen Technologien so ist.
Ja, ich drücke dir die Daumen, es sieht für charttechnisch so leicht, geht es wieder nach oben so ein bisschen?
Nein, also es ist
oder
schon noch
ein
schon
Boden noch gebildet?
Unter, ist schon noch unter Druck gewesen, dadurch, dass man natürlich die Zahlen, die waren jetzt erstmal relativ schwach für dieses Jahr. Das liegt vor allen Dingen an den Währungseffekten, die hier doch recht eine starke Rolle gespielt haben. Und natürlich auch die Unsicherheit, gerade auch im Hinblick dieser FTC-Geschichte, die jetzt zum Glück vom Tisch ist. Und mal schauen, also ein richtiger Boden würde ich jetzt noch nicht sagen, es kann schon noch tiefer gehen. Muss man abwarten und mit Geduld ran. Ich habe nur nachgekauft, weil für mich nach den Quartalszahlen für mich ein völlig irrationaler Verkauf war und ich mir das diesen Call angehört oder angesehen hatte, nochmal durchgelesen hatte von dem CEO Sousa, der eben genau das gut begründen konnte und für mich war das eine absolut legitime Geschichte.
Mein Flop der Woche geht mal wieder nach Wolfsburg und VW hat seine eigenen Softwareziele, die sie unter Herbert Diess gestellt haben in Höhe von 60%, also sie wollten 60% der Software, der Technologie selber schreiben und entwickeln, haben sie kassiert und wollen jetzt maximal nur noch 10% selber entwickeln, wollen viel mehr, also man nennt es nicht Abhängigkeit, man nennt es strategische Partnerschaften mit den großen Zulieferern einfach jetzt wieder aufleben lassen. Bosch und Conti sind hier federführend und vor allen Dingen, und es könnte vielleicht wieder sogar eine Investmentidee werden, wenn man auf sowas steht, auf solche megazyklischen Unternehmen, Conti. Conti soll nämlich so ein bisschen wie das Rückenmark bilden und die Software mit der Hardware dann vereinen, also diesen Backbone und also die Wirbelsäule des Ganzen. Ich find's total schwierig. Also ich habe so das Gefühl, der Herr Blume kommt da jetzt und jetzt wird alles rasiert und alles, was geht, wird jetzt geändert. Hauptsache, der Herbert Diess ist weg. Also man hat ja jetzt auch 2 Vorstände jetzt gleich entlassen zum Donnerstag, die sind schon weg. Und Ich weiß nicht.
Ja, man muss vielleicht mal ausholen. Herbert Diess hatte ja zum Plan, dass man, ich sag mal, ein eigenes Betriebssystem für die Autos, die man herstellt, auch schafft, so dass man eben nicht abhängig ist von irgendwann mal Apple oder sonst wem.
Ja.
Und hier, ich sag mal, eine Software einheitlich vervollständigt für die ganze Flotte, für den ganzen Konzern natürlich. Und deswegen natürlich lieber im eigenen Haus, damit man, ich sag mal, diese Macht auch an sich hat. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand in Sachen Investitionen. Man muss sehr viel Geld ausgeben, was natürlich an anderer Stelle dann vielleicht fehlt. Und die Frage ist jetzt, ob, und das hätte ich jetzt den Herrn Blume so nicht zugetraut, ich hätte ihn ja als frisch und dynamisch auch, gerade was er mit Porsche gemacht hat, war ja schon stark, muss man ja auch sagen. Hätte ich jetzt schon eher gedacht, dass er auch auf den Zug mit aufspringt, was Frisches. Oder hat eine bessere Idee, keine Ahnung, vielleicht wissen wir das auch nicht, ne? Das würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es wäre schon sinnig, diesen Plan jetzt nicht komplett aus der Hand zu lassen. Und Carriott ist natürlich ein Sorgenkind, keine Frage, was wahrscheinlich auch vielleicht aber dies am Ende den Job gekostet hat, unter anderem. Ja, wird sich eben zeigen, ob das dann mit Continental besser funktioniert, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Mich erinnert das immer so ein bisschen an den Zeitpunkt, an den die Älteren manchmal gesagt haben, nee, also ein Smartphone, sowas brauche ich nicht mehr. Und da gebe ich lieber kein Geld aus dafür. Ne? Das ist alles so. Und so ähnlich kommt mir das hier so rüber, so aus dem Gefühl heraus. Also um ein Bild zu zeichnen, was ich dafür empfinde.
Schwierig. Wenn man sagt, man möchte aber trotzdem in diesen Bereich Autosoftware investieren, könnte man das machen zum Beispiel über Nvidia oder Qualcomm. Sie bieten beide Autobetriebssysteme und Infotainment an. Nvidia arbeitet zum Beispiel zusammen mit Mercedes, Hyundai und Audi. Qualcomm hat eine ewig lange Liste. BYD, GM, Honda, NIO, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Geely, Stellantis, Volvo, Polestar und XPeng. Beim automatisierten Fahren hat Nvidia mehr Kunden. Auch hier von Audi bis Zox, habe ich noch gar nicht gehört. Und Qualcomm, BMW, Ferrari, GM, Great Wall Motors, Renault und Volkswagen. Also da sind sie dann beim autonomen Fahren auch sogar mit dabei.
Ja, eine weitere, die man vielleicht noch mitnehmen kann, ist Cairns. Cairns war auch lange in meinem Depot, weil das eben
nicht... Wurden die jetzt nicht übernommen?
Nee, Cairns nicht. Cairns ist immer noch eigenständig,
sind
unfassbar eingebrochen. Liegt natürlich daran, dass man jetzt, ich sag mal, gerade die ganze Halbleiterkrise und so, die dann weniger Autos abgesetzt. Das heißt natürlich auch für diejenigen weniger softwareseitig reingesetzt. Deswegen wahnsinnig stark abverkauft, sehr, sehr günstig bewertet, zumindest erstmal auf fundamentaler Sicht. Ja, also ein KGV für ein Tech-Unternehmen von 17 ist schon selten zu sehen. Ja. Macht aber Gewinne. Darf man aber nicht vergessen, ist so KI und man kann irgendwann über Cairns Pay vielleicht einfach bezahlen vom Auto aus. Das ist so die Vision und auch schon etabliert in neuen Fahrzeugen. Sie haben sehr viele Kunden. Mhm. Ich würde es trotzdem erstmal nicht empfehlen, weil die ganze Branche sehr zyklisch ist. Würde ich also nicht annähernd an die Hand geben. Aber gibt es, ich sag mal, wenn sich die ganze Geschichte wieder ein bisschen auflockert und diese Zyklik so langsam wieder dreht, dann könnte hier Cairns natürlich ein großer Gewinner sein, weil man A, bewertungstechnisch gut dasteht. Dieses Wachstum kommt natürlich dann wieder mit, ich sag mal, steigenden Autoverkäufen wieder in Gang, und wenn auch die Halbleitergeschichte und auch die ganzen Logistikprobleme und all das, was eben so jetzt eine Rolle gespielt hat in den letzten Monaten, wegfällt, dann könnte es auch hier also wieder ein bisschen zu einer Renaissance kommen. Ich glaube, 700 Millionen nur noch Bewertung bei 400 Millionen Umsatz, das ist schon 350, das ist schon okay. Aber die Zyklik darf man hier nicht außer Acht lassen. Ja, mein Flop der Woche sind die neuen Exportbeschränkungen. Und zwar sagte man ja schon über Trump, dass er damals ein böses Spiel spielt, indem er eben tatsächlich die Handelszölle aktivierte. Wir wissen das noch von Huawei damals. Ne? Da wurde im Prinzip Huawei einmal komplett platt gemacht, und das wahrscheinlich auch zu Recht, ne? Wenn man bedenkt, welche kritische Infrastruktur sie, ich sag mal, auch in Europa schon aufgebaut hat und auch im Sinne waren, in den USA aufzubauen. Und klar, also da spielen natürlich wirtschaftliche und politische Interessen eine ganz große Rolle. Und jetzt geht es eben konkret um die Mikroprozessoren im Bereich der KI. Und ganz konkret trifft es hier US-Chip-Hersteller Nvidia und AMD, die beide, ich sag mal, gerade auch im Bereich KI-Chips eben schon sehr weit sind. Auch da, ich sag mal, schon Nvidia relativ umsatzentscheidend auch beitragen. Das sind zum Beispiel die Modelle A100 und H100, die von Nvidia geliefert werden, um eben KI-gestützte Software, also auch wichtig im autonomen Fahren zum Beispiel, auch bei den Deep-Learning-Prozessen, also wenn man jetzt irgendwelche Daten hat, um, ich sag mal, vielleicht auch Logistikketten, dann kann diese KI eben hier Effizienzen reinbauen, aber sie kann eben auch schlecht verwendet werden, also nachteilig, so wie alle Technologien negativ verwendet werden können. Und das ist eben auch in China der Fall. Die Hochleistungssysteme zur Gesichtserkennung sollen eben hier verhindert werden. Also man möchte nicht, dass diese Chips von Nvidia dann, ich sag mal, in diesen doch zweifelhaften Modellen der Kontrolle ja, stecken. Absolut nachvollziehbare Geschichte. In meinen Augen kann ich total nachvollziehen, dass man hier natürlich dem Ganzen umgehen möchte. Man ist für unsere westliche Welt undenkbar, dass man ja, die Gesichtserkennung hat, permanent die Datenoffenheit und jetzt ist ja auch diese frei zugängliche Datenbank für jeden sichtbar gewesen im Internet in China.
Aber das war doch ein Fehler, oder? Also war das ein aus Versehen, oder?
Es war ein Versehen, aber also es wurde einfach raufgestellt und es wurde nicht kontrolliert, beziehungsweise ist auch nicht aufgefallen oder wurde auch nicht gemeldet, wie auch immer, wie das dann die Prozesse sind. Über Monate hinweg konnte man also wirklich auf ganz, ganz viele Datenzugriffe, Gesichtserkennung aus Fahrzeugen mit Nummernschildern, ich sag mal, Wahnsinn. Filtern, rausschauen, anschauen, wenig anonymisiert. Natürlich gut, okay, wenn man dann noch die Daten zu den Nummernschildern hatte, hatte man natürlich dann auch andere Informationen nochmal, die vielleicht noch viel, viel relevanter sind. Alles für uns natürlich total nicht nachvollziehbar, weil wir glücklicherweise da schon ein höheres Werteverständnis haben. Nun, ja, trifft wie gesagt auch AMD, denn auch die haben diese Chips nicht ganz so sehr wie Nvidia. Nvidia soll das Ganze 400 Millionen US-Dollar Quartalsumsatz kosten. Das ist nicht ganz ohne, kann aber, ich sag mal, ist dann aber auch verständlich. Also sprich, das hat dann übergeordnete Gründe. Ja, also man muss ja nicht erschrecken. Nvidia hat jetzt natürlich jetzt, ich sag mal, ein bisschen federn lassen aufgrund dieser Nachricht natürlich, weil man, klar, weniger Umsatz wird eingepreist in den Kursen. Deswegen hier nochmal ein stärkerer Abverkauf. Absolut nachvollziehbar. So ging es auch den anderen und selbst den Aktien aus dem Chipsektor, die sonst nicht unbedingt so die KI-Chips herstellen. Das ist in dem High-End-Bereich eben auch nicht der Fall. Konkret wird der Export an China und Russland mit diesen Chips untersagt. Und ja, klar, also Wahnsinn, dass man diese Technologie nicht weitergibt, ich sag mal, an die jeweiligen Länder, ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, der Move selber auch. Ich zweifle leider, und das habe ich, also ist einfach nochmal so ein bisschen das, warum es auch mein Flop ist. Erstmal, dass das überhaupt notwendig ist, ist ein Riesenflop, muss man einfach sagen, dass es überhaupt solche Exportbeschränkungen gibt. Denn ich glaube, wenn man eine, ich sag mal, wirklich mal eine gesponnene Utopie, ja, also dass China Menschenrechte plötzlich anerkennt und vielleicht auch mal ja, die ganzen Sachen, die man denen vorwirft, auch einfach mal weglassen könnte und wirklich eine Welt hat, die im Frieden zusammenarbeitet und lebt, dann hätte man, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle. Klar. Wo Kapitalismus überall auf der Welt funktionieren würde, würde es, glaube ich, mit guten Regeln, würde man das, ich sag mal, wahrscheinlich alles besser angehen und wir hätten alle davon gewonnen. Leider, und deswegen auch hier nochmal der Flop-Hinweis, ich glaube, dass diese Exportbeschränkungen am Ende nichts bringen werden, vielleicht nur verzögern, weil die Probleme und diese Hochleistungssysteme, die werden leider trotzdem umgesetzt. Und das ist so ein bisschen mein Problem dahinter, dass man es, also es ist ein Zug, der nächste Schachzug wird von China kommen und sagen, okay, wir werden jetzt diese Exporte beschränken und vielleicht dies und dann geht das so weiter und irgendwann kommt ja eh der Punkt, da muss man sich endlich mal zusammensetzen. Und die Frage ist, ob das dahin führt, weil bei Trump hat es leider auch nicht funktioniert. Aber das kann man natürlich offen lassen und am Ende kann es auch gut sein. Das werden wir ja sehen. Das wird uns aber erst die Zukunft zeigen.
Also ich glaube, was es auf jeden Fall bringen wird, ist eine Diversifizierung und weitere Globalisierung. Also ich glaube, es wird immer mehr und mehr jetzt weltweite Standorte geben für Produktion etc. pp. Diese Chip-Abhängigkeit aus dem asiatischen Bereich wird man, wir sehen es ja selber, ich wusste gar nicht, zum Beispiel Global Foundries ist ja in Dresden jetzt, Intel will auch wieder ein Major Player werden.
Genau, also wir sehen nicht das Ende der Globalisierung, das
finde
ich immer ganz nervig,
wenn man
das so hört von manchen Experten, dass das Ende der Globalisierung ausgerufen wurde, weil man alles wieder zurück,
der Globalisierung.
Es ist die Diversifizierung, man hat eben nicht nur einen, also man sollte die Chips eben nicht nur aus Taiwan oder China oder wo auch immer herholen oder man sollte auch nicht nur den einen Lieferanten haben.
Genau.
Welcher Geschäftsmann hat eigentlich nur einen Lieferanten?
Ja.
Auch nur einen Kunden. Also am Ende des Tages, ne, also Uniper, Stichwort, warum hat man einen Kunden? Also wenn sie nicht so wichtig wären für alles andere, hätten die eigentlich auch schön abgewickelt werden müssen, weil es einfach ein fehlerhaftes Arbeiten ist, Management.
Also gehe ich total mit. Beschränkungen, Verbote, Sanktionen.
Ist ja eigentlich immer was Negatives.
Ist immer was Negatives und es ist schade.
Leider notwendig.
Notwendig. Was auch immer notwendig ist, ist einen Strich zu machen unter unserem Depot. Und das machen wir im August. Um es vorwegzunehmen, wir haben beide nicht den Markt geschlagen. MSCI World nur minus 1,2%. Also Grüße gehen raus an alle, die einfach nur einen stumpfen Sparplan haben. Ja, wir haben gekauft bei unserem Werbepartner Just Trade. Und damit würde ich jetzt erstmal kurz anfangen.
Sehr gern.
Ich habe gekauft dieses Mal als App, sieht man auch im Depot-Roast am Mittwoch, also über die App Und das Schöne ist, ab 500 Euro kann man zu 0 Euro Orderprovision zuzüglich natürlich der Marktspreads einfach hier handeln. Man hat als Auswahl Lang und Schwarz, Quotrix und Tradegate. Und was mir immer richtig gut gefällt, und das werdet ihr auch am Mittwoch sehen beim Deporos, ist, du siehst ja sofort live alle Spreads. Und dann kannst du dich entscheiden, wo gehst du hin. Das finde ich sehr transparent. Und einige werden jetzt sagen, boah, die sind aber hoch hier, 0,25% oder 0,3 oder irgendwas. Ja, die habt ihr aber auch bei normalen Banken. Die zeigen das nur ein bisschen anders an und nicht so transparent. Und das ist etwas, was mir richtig gut gefällt. Und man hat irgendwie so ein bisschen für jeden ist was dabei. Also wenn man auch mal sein Geld kurzfristig in Kryptos parken möchte, hat man einfach auch die Auswahl aus über, und jetzt lass mich nicht lügen, über 20 Kryptowährungen. Also von Tezos, Bitcoin, Ether. Ether kriegt ja jetzt sein Update und soll danach 99% weniger Energie verbrauchen. Und könnte somit zack voll auch an Bitcoin vorbeigehen.
Interessant, ja.
Du kannst da auch Bruchstücke kaufen, also du musst da nicht immer einen Bitcoin kaufen.
0,000.
Finde ich aber eigentlich eine interessante Spekulation. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Update dann auch, also es gibt dann nicht mehr dieses Überrechenleistungen, dass dann darüber sozusagen die Transaktionen verifiziert werden, sondern dass, der heißt dann so Proof of Stack, das heißt, jemand, der die meisten hält, der verifiziert das dann. Und somit ist es dann einfach attraktiver, langfristig das ganze Thema zu halten. Und es wird immer ein kleiner Teil von Ether dann zerstört mit jeder Transaktion. Und das bedeutet natürlich, mit jeder Transaktion steigt eigentlich der Wert.
Okay.
Wirkt wie ein No-Brainer. Sollte man sich natürlich immer noch mehr mit beschäftigen.
Bin ich auch nicht tief genug drin.
Man kann auch Sparpläne abschließen für ETFs, für Wikifolios sogar auch.
Ja, das stimmt.
Also, coole Sache.
Genau, und jetzt kann man sogar Cash halten, weil auch hier keine Minuszins mehr
anfallen. Genau.
Ab dem ersten Cent. Also keine Minuszins. Man kann einfach sagen, okay, hold meine Cash-Position, lasse ich einfach mal ein paar Wochen liegen, bevor hier die Unsicherheiten Klarheit gewinnen. Und insofern auch hier wieder ein Riesenvorteil.
Wir stellen euch den Link einmal zu eurem neuen Just Trade Depot in die Shownotes. Und was habe ich denn da gekauft? Equilab.
Oh.
Equilab ist für mich einfach ein cooles Unternehmen. Sie haben richtig, richtig coole Kunden. Ich mache nochmal kurz auf. Equilab Investor Relations. Sie machen ja Wasseraufbereitung. Also sie sind da richtig groß in dem Thema. Zahlen regelmäßig Dividende, sind Dividendenaristokrat. Und macht einfach Spaß.
Was genau machen sie? Sie sind im Bereich...
Sie machen so Wasseraufbereitungsanlagen, dann aber auch für verschiedene Sachen, also für Großkunden, dann für Industriekunden im Healthcare- und Life-Science-Bereich sind sie mit dabei. Und ihre Prämisse ist einfach Safe Food, also sicheres Essen, sauberes Wasser und gesunde Umgebungen. Und das ist natürlich, letztes Jahr hat Ecolab geholfen, 215 Billionen Tonnen Wasser zu filtern. Sie haben 45 Trillionen BTUs, ich weiß gerade nicht, was BTUs sind, aber sie haben sogar 8 Millionen Foodborne Illnesses, also wie heißt Lebensmittelvergiftung auch verhindert mit ihren, also finde ich super.
Ja, na klar, ist natürlich eine super Sache, ist ein Riesenmarkt, darf man nicht vergessen. Ich finde, glaube ich, sogar dein Einstiegszeitpunkt gar nicht so schlecht, weil jetzt natürlich kam jetzt gut zurück nach einem recht guten Rallye. Billig ist die Aktie nicht, keine Frage. Nee,
aber das wird sie glaube nie.
War sie also, auch noch nie. Also ich habe sie auch schon länger mal auf der Watchlist gehabt, immer mal geschaut und dann meistens aufgrund der Bewertung weg. Die kommt auch nicht ganz so schnell mal so enorm runter. Das war jetzt eigentlich einmal von wenigen. Ich glaube, der Zeitpunkt war gar nicht mal so schlecht.
Ich guck mal, wie die Aktie sich so die letzten Jahre gemacht hat.
Ja, die hat ordentlich zugelegt.
Insgesamt auch im Schnitt knapp 10% in den letzten 10 Jahren. 1980 $1,000 investiert, $120,000 wären daraus geworden. Und auch mit dem Zinseszins der Dividende. Und ich glaube, dieses Thema wird einfach immer wichtiger. Filtration, Wasseraufbereitung. Das ist ein Riesentrend, aber es wird, glaube ich, noch gar nicht so gespielt. Also ja, die, sie wachsen so alle sehr solide, sie wachsen im Schnitt beim Gewinn zweistellig. Und das seit Jahren.
Auch enorm, ja.
Enorm.
Das stimmt.
Einfach cool. Was habe ich noch gekauft?
Das Thema Wasser hast du, glaube ich, auch noch zusätzlich gekauft mit einem weiteren Unternehmen.
Genau, mit NX Filtration. Dann natürlich mein ETF-Sparplan hat wie immer ausgelöst. McDonald's. Also ich habe Domino's umgeschichtet in McDonald's. Und Sparplan Realty Income.
Oh, wie kam es denn dazu? Ich bin jetzt gespannt.
Ist einfach so, durch die Hochzeit, einfach auch der Freibetrag ist natürlich noch ein höherer. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache es auch über, wir werden jetzt jeden Monat 100 Euro sparen, bis wir 10 Euro Dividende im Monat haben. Weil bei unserem anderen Broker, wo wir unser gemeinsames Depot haben, kannst du ab 10 Euro einen Sparplan machen. Und sobald es 10 Euro im Sparplan sind im Monat, also sie zahlen ja monatlich, werde ich dann einfach über den Sparplan laufen. Also werden wir es über den Sparplan laufen lassen, um mal so richtig zu gucken, wie der Zinseszins hier durchkickt.
Ah ja, stimmt.
Also
ja.
Wir werden knapp 2000 Euro brauchen, also Ende nächsten Jahres könnte es soweit sein.
Genau, nur zum Verständnis, Realty Income ist ja ein Unternehmen, was monatlich die Dividende zahlt und das auch, ich sag mal, relativ häufig steigert.
Ja.
Und dann hast du einen gewissen Satz X, den du halt investiert hast, um 10 Euro rauszubekommen. Und mit den 10 Euro
monatlich wirst du 10 den, Euro, genau.
Genau, und wirst du dem monatlich dann auch als Sparplan
dann quasi werden wir aufhören, weiter. Also wir investieren jetzt jeden Monat 100 Euro, so lange, bis wir 10 Euro Dividende im Monat bekommen. Aktuelle Dividendenrendite 4,35%. Und bedeutet also 2,5 so ungefähr. Und wenn wir dann jeden Monat 10 bekommen, die 100 Euro aufhören lassen zu investieren und dann nur noch die 10 Euro jeden Monat. Und somit dürfte rein theoretisch die Dividende jeden Monat mehr und mehr zulegen. Und es dürfte auch vom Zinseszins ja dann richtig abgehen.
Das sollte kicken, ja. Das ist eine coole Strategie, um das mal mitzulaufen.
Ist einfach mal so, ich will es einfach auch mal hier so für den Podcast, wie gesagt, ich werde es mal, ihr könnt es ein bisschen verfolgen. Also abonnieren uns ist ganz wichtig. Auch natürlich 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und iTunes. Und sie zahlen seit über 25 Jahren, wird auch die Dividende jedes Jahr erhöht.
Ja, hier hatte ich bloß Sorgen, weil sie auch ein bisschen oder relativ viele Bürokomplexe haben.
Nee, das haben sie abgespart.
Aber das haben sie abgespart.
Ja.
Genau, also doch vielleicht nochmal so, um diese Angst oder diese Sorge zu nehmen, ja.
Also ihre größten Kunden, ich habe die...
Walmart und so, ne? Ich glaube, die waren auch große, recht große Ketten. Target war, glaube ich, ein großes Asset bei denen.
Ich hoffe, ich finde jetzt schnell die Übersicht.
Also es waren auch, ich glaube, recht große, viele Einzelhändler in den
USA. Also ihre Top 20 Kunden... Also sind Walgreens, Dollar General, 7-Eleven, FedEx ist mit dabei, CVS Health, Walmart, Red Lobster, oh toll. Also wenn man mal in den USA ist und man mag Fisch, zu Red Lobster essen gehen. Tesco, The Home Depot, Kroger und der größte Kunde ist Walgreens. Sie machen aber nur, stehen nur für 4%.
Ja, also immer also
diversifiziert. Ja. Ziemlich cool.
Okay, cool. Ja, hast du ganz schön zugeschlagen.
Ja.
Diesen Monat.
Das
nicht ganz schlecht.
Verkauft, also Domino's umgeschichtet in McDonald's und seitdem, glaube ich, nur zweimal bei McDonald's gewesen. Oh Gott, Asche über mein Haupt.
Ich war öfter mal Kaffee trinken.
Sehr gut, sehr
nur für dich,
gut, sehr gut.
Was bei mir gab es Nachkauf.
Gab es bei dir?
Eigentlich nur Nachkäufe, ich habe nichts neu dazu geholt als Position, sondern eigentlich nur noch aufgestockt und zwar nach den grandiosen Zahlen, das muss man wirklich so sagen, von Ameresco hatte ich direkt aufgestockt. Das war für mich ein absolut gutes Zeichen. Hier sieht man, dass mehr Wachstum auf Umsatz- und Gewinnseite passiert. Gutes Management und sehr, sehr breit diversifiziert. Gefällt mir sehr gut. Und wie schon angesprochen, der Abverkauf von Illumina nach den Quartalszahlen, die erstmal auf den ersten Blick erschreckend aussahen, aber also nicht die Quartalszahlen selber, das war sogar ganz gut, aber der Ausblick für das kommende Quartal und auch für das Gesamtjahr war jetzt nicht so rosig. Diesen Abverkauf habe ich genutzt, um, ich sag mal, weil ja die Zukunft gehandelt wird, ab nächstes Jahr geht es dann wieder aufwärts, zumindest wenn auch hier ein bisschen wieder Ruhe reinkommt, gerade auch mit den Währungseffekten. Ich meine, wo soll es noch hingehen?
Ja.
Man weiß es natürlich nicht, aber es spricht zumindest auch in einer gewissen Zyklik, dass das Ganze auch wieder vielleicht in eine andere Richtung kommt und dann wird Illumina darüber auch profitieren. Am Ende haben sie trotzdem, was die verkauften Geräte betrifft, immer noch ein 20-prozentiges Wachstum. Nur ist das halt durch solche Effekte und durch besondere Kosten so ein bisschen abhanden gekommen, muss man sagen. Also verkauft habe ich auch gar nichts. Hier bin ich voll den Weg mitgegangen, was natürlich, sag mal, gerade auch im August, der zur Hälfte eher so ein bisschen schwächer lief. Die letzten zwei Wochen des Augusts waren jetzt nicht unbedingt der absolute Knaller, muss man sagen. Also aufgrund der Fettgeschichte, die wir schon eingangs erwähnt haben. Die ersten zwei Wochen waren, ich sag mal, doch recht solide noch. Dann hatten eben diese Rallye gesehen innerhalb des Bärenmarktes. Bei manchen Unternehmen ist der Bärenmarkt tatsächlich beendet, immer noch. Auch Stand heute, muss man sagen. Übergeordnet in den Indizes könnte der noch aktiv sein. Kommt drauf an, ob wir jetzt neue Tiefs sind oder nicht. Ganz einfach. Wenn es der Fall ist, dann ist es weiterhin ein Bärenmarkt, der aktiv ist. Wenn die Tiefs halten, dann ist es zumindest erstmal eine Seitwärtsphase, die sich hier jetzt neu gebildet hat, auf kurzfristigere Sicht. Und dann werden wir sehen, ob das Bestand hat oder nicht. Lass uns überraschen. Die Entwicklungen, Top und Flops diesen Monats. Philipp, was gab's zu berichten?
Meine Top 3, auf Platz 3 plus 5% CrowdStrike, dir 9%, Constellation Energy 31%. Die ziehen richtig ab.
Ja.
Also unglaublich. Wie ist es denn bei dir?
Meine Top 3, EPAM Systems, hat ja gezeigt, dass das ganze Thema, wo sie ihre Mitarbeiter haben, nicht ganz so dramatisch ist. Man konnte gut diese Thematik umschiffen und ja, weiterhin ist das Wachstum überraschend gut, trotz dieser Probleme, weil sie ja doch relativ viel Personal hatten in der Ukraine und auch in Russland und in Weißrussland. Das hat man offensichtlich jetzt ganz gut gemeistert. Also super, Chapeau, Krisenmanagement. Eigentlich schade, dass ich nicht nochmal aufstocken konnte oder wollte, weil ich mir einfach noch nicht sicher genug war. Ne? Das ist natürlich immer ein Risiko, wo man dann auch rein investiert und wir wollen ja auch kein Lotto spielen, sondern eben hier doch solide investieren. Pinterest hat 20% zugelegt, da hatte ich ja noch eine kleine Position, die ja, hat doch ganz gut Gas gegeben, nicht ganz schlecht und ja, für mich die Aktie des Jahres bis jetzt, super Microcomputer.
Haben sich sogar Leute bedankt, es gab, E-Mails ja, genau, geschrieben richtig. Und wollen dich mal auf einen Kaffee einladen.
Nee, das war,
was?
Der Kaffee ist nicht
da werden angekommen. Sie wieder geizig.
Nein. Also ich freue mich super, wenn so auch mal so eine Nachricht kommt aus der Community, ja. Dass sie eben, also da kam die Nachricht, dass man im Januar schon einen super Microcomputer gekauft hat. Das war meine Investmentidee meinerseits, weil wohl die Bewertung damals doch recht günstig, auch heute noch, muss man sagen, für die Ziele, die der CEO hat. Und es ist ein wahnsinniger Outperformer. Also super Microcomputer hat dieses Jahr fast 100% gemacht, während der Markt unter die Räder gekommen ist. Und deswegen ist das so ein Lichtblick in einem doch aktuell ja, unruhigen Gewässer des Marktes, ist Super Microcomputer doch sehr gut gelaufen und immer noch von dem, was sie Umsatz machen und wie sie bewertet sind, immer noch recht günstig sind. Und sie sind am Ende der Lieferant für die ganzen Rechenzentren. Also sie ja, bieten da eine Vielfalt von oder eine große Produktpalette an und sind dann auch unabhängig von AMD und Nvidia, weil die Produkte von Nvidia und AMD auch mitnehmen, um es in Rechenzentren zu packen. Also sind sie eben dann
ziemlich
doch
cool.
Wirklich ein unabhängiger Spezialist.
Wo Licht ist es auch Schatten?
Du sagst es.
Wo ging es denn bei dir bergab dem Monat?
Ah, Fastly, minus 21%. Hat doch nochmal ganz, ganz schön nachgesetzt. Nvidia mit minus 21%, sehr heftig natürlich, aufgrund der vorhin schon angesprochenen Geschichte, aber auch schon vorher mit stärkeren Verkäufen, weil man ja das Quartal, hat man ja auch hier berichtet, nicht ganz so gut beendet hat. Liegt auch daran, dass die Grafikchips jetzt aktuell nicht ganz so gefragt sind, die neueren Generationen und auch die Rechenzentren, die werden wieder laufen, sehr wahrscheinlich. Palantir, minus 25%, hat auch ganz schön federn lassen. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Erst jetzt beim
Ergebnis
jetzt schon resümieren ist mir das aufgefallen.
Oh, 7,50 Dollar.
Wahnsinn, ne? Hätte man so auch nicht gedacht. Aber gut, Wachstum ist trotzdem noch da, muss man sagen. Also ja,
krass.
Abwarten ist jetzt nicht unbedingt eine Riesenposition, die jetzt wahnsinnig
ins Gewicht kommt. Ich bin gespannt. Bei mir, minus 10% Air Liquide. Minus 11% Microsoft, minus 12% Thermo Fisher. Hab mich nicht gejuckt.
Nee, so
hab nicht reingeschaut.
War aber auch nicht schlimm. Also auch Charttechnik jetzt keinen Abwärtstrend. Also Thermo Fisher ist immer noch ein super soliden Seitwärtstrend. Ja. Das war jetzt natürlich einfach nur, ich sag mal,
eigentlich muss man bei sowas nachkaufen. Einfach mal so kurz mal so bei minus 10%, minus 12 in einem Monat machen die, glaube ich, nicht so oft. Muss man eigentlich mal vielleicht so.
Ja, ich würde
es noch ein bisschen Glück.
Tatsächlich würde ich das noch ein bisschen ausweiten. Also gerade bei Nvidia nehme ich das gerade auch so ein bisschen auf meinen Schirm. Obwohl die Position schon groß ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, überlege ich mir noch. Ja, top of the pops. Wer steht ganz oben bei dir im Depot?
Ganz oben CrowdStrike mit 292%. Paychex 112, die sind immer, die waren sogar schon bei 130. Jetzt merkt man wieder, Zins, jetzt knallt er. Visa 97%, die kommen so seit Jahren nicht mehr vom Fleck, muss ich sagen. Also meine Visa, die sind relativ, ich habe die 2018 gekauft, dann hat die sich, ich glaube, innerhalb von 3 Jahren verdoppelt. Aber seit so 2020, 2021 geht es nicht mehr wirklich nach oben.
Ja, hat aber auch fundamentale Gründe natürlich, wenn man sagt, okay, ne, Corona-Krise, klar. Da wenig Touristik und Co.
Ja.
Dann hier und da natürlich noch das ein oder andere Skandalchen, was mit beiläuft. Und, aber der Trend ist immer noch positiv. Es geht Tendenz nach oben.
Ja.
Und man ist auch nicht mehr allzu weit vom Allzeithoch entfernt. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier spitzt sich was zu und ich glaube, in einer normalen Marktphase wird Visa hier outperformen.
Wie ist es denn
Geduld,
bei dir? Sagt man. Ach ja, ich lasse dir jetzt. Ich habe ja damals bei 100% alles rausgenommen, was ich selber und jetzt ist nur noch das Geld von anderen, was ich für mich arbeiten lasse.
Ist recht so. Bei mir auf Platz 3, neuer Platz 3 muss man sagen, Nvidia. Die sind bei 133% im Plus. Natürlich auf dem Abverkauf deutlich runtergekommen. Ich überlege es so zu machen wie bei Apple damals, als die runtergekommen sind, nochmal hier aufzustocken, um hier den Hebel wieder nach oben mitzunehmen, denn das langfristig der Weg nach oben frei ist, gehe ich als sehr wahrscheinlich an. Amazon mit 226% auf Platz 2, Apple 265%, also all das Positionen, die ganzen Minuswerte, die wir jetzt dann auch gleich nochmal berichten werden, alleine eine Position hier schon locker abdeckt.
Ich habe
Flops.
Flops im Depot. NX Filtration plus 1%, Ecolab minus 2, McDonald's minus 4. Wie gesagt, ich habe eine große Bereinigung durchgeführt. Und ja, wäre schön, wenn es so bleibt, tendenziell eher ins Plus geht. Aber wie gesagt, weniger Positionen, dafür größer, womit ich wohlfühle, ist mein Weg jetzt. Und das läuft eigentlich. Also ich habe diesen Monat wenig mit meinem Depot zu tun gehabt.
Okay, ja, schön, wenn ihr so eine gute Beziehung pflegt.
Ja, man sieht sich nicht oft, ja. Man wird bezahlt, ist toll.
Ist toll. Upstart ist bei mir auf Platz 3, also sprich schlechteste Performance mit minus 82% Social Chain. Jetzt geht ja die Höhle der Löwen wieder los. Ich bin ja immer noch
begeistert. Hast du geguckt am
Montag? Natürlich habe ich geschaut.
Ich habe nicht alles gesehen.
Ah, Philipp, da muss ich nochmal einschalten. Ne? Und Selling, Biko, minus 90%. Natürlich da hier heftig, klar, eingestürzt.
Wahnsinn.
Aber alles Position, wie gesagt, hat man jetzt auch nicht viel Geld verloren bisher. Und ja, behalte ich einfach bei, weil ich von den Geschäftsmodellen trotzdem überzeugt bin, zumindest was Biko und Upstart betrifft. Social Chain habe ich ja nur aus, habe ich ja jedes Mal schon angesprochen. Depot-Performance, großes Thema. Du hast gesagt, wir haben beide nicht outperformed.
Ja.
Also nicht im positiven Sinn.
MSCI World minus 1,2%. Der Markt hat uns mal wieder geschlagen. Mein Depot minus 4,7%.
Ja, bei mir waren es minus 3,5. War auch überrascht, dass es einige Unternehmen gab, die sind sogar besser gelaufen. Also sie haben sogar noch die zweite Hälfte des Monats sehr gut performt. Und ein paar sind natürlich stark unter die Räder gekommen. Ein bedeutender Teil der 3,5% Minus war Nvidia am Ende. Das ist natürlich in absoluten Zahlen doch natürlich das höhere Risiko, wenn man eine höhere Position hat. Ne?
Dividenden gab es bei mir von John Deere und Paychex. War es bei dir?
Stryker, AT&T, Apple, B. Reilly Financial und Paychex haben bezahlt.
Und Kaufkandidaten diesen Monat? Oder muss man jetzt gendern? Kaufkandidatinnen?
Ja,
kann Aktien sein. Aktieninnen.
Ja, auch immer. Also bei dir?
Ecolab. Ich habe eine halbe Position gekauft.
Willst du mal aufstocken?
Und werde auch nochmal aufstocken. Ja, okay. Eine volle Position voll machen.
Macht Sinn.
Ja.
Bei mir ist es NV5 Global, die weiterhin relativ nah am oberen Rand ihrer Entwicklung sind. Also sprich mit anderen Worten kurz vorm Allzeithoch. Oracle halte ich immer noch für sehr, sehr spannend. Das Unternehmen bleibe ich mal noch dabei, um das mir anzuschauen. JP Morgan Chase ist sowieso als Bank nach wie vor auf meinem Blickfeld. Und der Nachkauf Nvidia, den ich schon angesprochen habe, das sind zumindest jetzt so die vier, die ich bevorzuge. Kann aber auch jederzeit sein, falls noch ein paar Rücksätze sind, dass ich eher nachkaufe, um die Position größer zu machen und Chancen da zu nutzen, als dass ich jetzt neue Positionen eröffne.
Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Investmentidee der Woche.
Ja.
Und ich hatte es ja schon angekündigt, ein Monopolist. Und du hast es ja vorher auch nochmal geschaut, ist es denn die Zukunftstechnologie? Ich nehme euch mit in den Bereich der Halbleiter und ich bringe euch mit die Nummer 3 auf der Welt hinter Applied Materials und ASML. Tokyo Electron mit der WKN. Jetzt alle mitschreiben. 865510. Die Lottozahl.
Genau.
Nahezu jeder Halbleiter der Welt durchläuft eines der Systeme von Tokyo Electron. Und das finde ich ziemlich krass. Und hast du davon schon mal gehört von dem Unternehmen?
Nein, vorher nicht.
Ja. Ich auch nicht, aber sie planen mit einem Gewinnwachstum von 17% für dieses Jahr und basierend auf den Umsätzen des Kalenderjahres 2021 sind sie einer der 15 führenden Hersteller für Halbleiterproduktionsanlagen, also ein Schaufelhersteller, und liegen auf Platz 3 hinter ASML und wie schon erwähnt Applied Materials. Und sie haben einen Marktanteil von 100%, das heißt, sie haben ein Monopol bei EUV-Lithografieanlagen. Und du hast mir auch gesagt, das ist der Zukunftsmarkt, richtig?
Genau, DUV sind die älteren Generationen, wo ich sag mal 0A15, also 0A15 Chips, kann man es so nennen darf, ne? Gemacht werden, also die klassischen Halbleiter für die Masse.
Ja.
Und die neuere Generation ist die EUV-Technologie, Lithografie, und da sind sie wohl 100% dabei.
Genau, und sie sind nicht verschuldet, haben ein KGV von 13, eine Dividende von 3,82%, KUV von 3, KBV von 4,27. Also ich will sie ja nicht teurer machen, als sie sind. Angenehm, oder?
Ja.
Also was sagst du als Investmentidee?
Ja, Bewertung super. Mich schrecken japanische Aktien immer ab. Hab da immer so ein bisschen
Leisten. Hast du Angst vor Japanern?
Nee, eher so vor dem nicht vorhandenen Wirtschaftswachstum insgesamt. Also die Politik des Landes ist für mich rein wirtschaftlich gesehen relativ schwierig, weil auch da natürlich die Global Player mega gebremst werden aus verschiedensten Gründen. Deswegen habe ich so ein bisschen immer Bauchschmerzen. Aber hier sieht das Ganze doch ganz gut aus. Und wenn man 100% von EUV-Lithografie Marktanteil hat, ich meine, viele machen es noch nicht, darf man auch nicht vergessen, ASML ist der größte Player davon.
Und mit denen haben sie eine starke Kooperation in dem Bereich jetzt auch.
Ja, und da könnte man vielleicht auch das Thema Investitionen in Europa umgehen, dass man sagt, okay, man macht ASML nicht, sondern eben hier eher über Bande und hat dann noch ein bisschen Japan mit drin, wäre das eben favorisiert, warum nicht? Absolut nachvollziehbar. Bei meiner Investment-Idee ist es relativ schwierig, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, aber ich glaube, ich bin am Ende dann doch für die Aktie von Nvidia. Vielleicht nicht sofort, ich würde es weiterhin beobachten, dieser Abverkauf ist schon noch immer interessant, aber ich glaube, auf langfristige Sicht, bei dem Ganzen, was sie angehen, die ganzen Themen, die sie haben, ist, glaube ich, mittlerweile der Abverkauf schon fast ein bisschen überverkauft und man hat hier eine gute Chance, durchaus nachhaltig und langfristig gesehen reinzukommen. Mhm. Wieder trotzdem der Hinweis, langfristig denken, kann also sein, dass es trotzdem nochmal 10% runtergeht und dann nicht sagen, oh, alles schiefgelaufen.
Sparplan.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sparplan wäre eine super Idee. Hier, also wirklich auf langfristige Sicht, man darf nicht vergessen, eigentlich kränkelt aktuell nur ein Segment und dieses eine Segment ist, sind die Grafikchips, einfach aufgrund dessen, dass man, ich sag mal, viele verkauft hat und jetzt durch Inflation und Co. Ein bisschen gebremst ist. Die neuen Generationen kommen raus, auch AMD hat frisch vorgestellt die Produkte und dann gibt es eben noch Rechenzentren bei Nvidia, es gibt das autonome Fahren, all das wächst nach wie vor sehr stark, auch in den letzten Quartalen. Man hat die KI-Chips trotzdem noch, auch wenn China jetzt vielleicht rausfällt, heißt es ja nicht, dass weltweit keiner mehr nachfragt, das ist ja genau das Gegenteil. Und ja, noch weitere Sachen wie Deep Learning sind hier noch drin, AR, VR. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema bei Nvidia und ich glaube, da hat man langfristig nichts falsch gemacht.
Man hat ja auch jetzt, wenn man langfristig Zeit hat, kann man ja jetzt auch erstmal in Ruhe den Geschäftsbericht lesen, Investorenpräsentationen sich anschauen etc.
Ja.
PP, wie wird deine Woche nächste Woche? Wirst du viel Schlaf kriegen oder wenig?
Ja, die Saison ist vorbei, die Quartalssaison, also ein paar wenige. Also was hat mich überrascht übrigens, diese Woche noch Okta ist ja unter die Räder gekommen aufgrund...
Überfahren wurden sie.
Ja,
die sind nicht mehr da.
Minus 33%, obwohl es eigentlich... man hat die Prognose für das Gesamtjahr erhöht, man hat die Quartalszahlen getroffen, man hat das Quartal als positiv gesehen und auch das kommende. Also eigentlich schwierig hier das Haar in der Suppe zu finden, aber offensichtlich ist die Liquidität an den Märkten so gering, dass eben doch wenige Verkäufe schon zu größeren Prozenten führen. Nächste Woche gibt es nochmal Zahlen und zwar am Dienstag gibt es UiPath gegen Abend, wird nochmal spannend, GitLab und Coupa Software werden auch berichten. Am Mittwoch wird NIO berichten, die ja dann doch auch jetzt nach Europa kommen wollen.
Mhm.
GameStop am Abend, Asana ist mit dabei, auch ein Highflyer nach einem IPO gewesen. Bilibili wird am Donnerstag berichten, chinesische Unternehmen. Und am Donnerstagabend noch Zscaler, der letzte im Bunde der Cybersecurity-Aktien. DocuSign wird berichten und dann ist die Woche eigentlich auch schon fast wieder um. Am Freitag nochmal die Zahlen von Kroger. Und dann, ja, sollte eigentlich die Quartalssaison relativ stark abebben.
Dann hast du mal zwei Wochen
Ruhe.
Pause.
Durchschlafen.
Es gibt Dividenden von am Montag Pennon, Dienstag Walmart, Pfizer, Southern Company, Johnson & Johnson, Atmos Energy. Mittwoch haben wir Packard dabei, ADM, am Donnerstag Raytheon, Amgen, Analog Devices, Microsoft wird bezahlen. Freitag ExxonMobil, Moody's, Lilly, Amazon, American Electric Power, Exelon, Dow, Parker, Yum Brands, Constellation Energy, ich werde Dividende bekommen. Rollins wird bezahlen. Also hier ist richtig was los nächste Woche. Und jetzt, Marcel, würde ich sagen,
machen wir Deckel drauf.
Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Noch eine Folge? Klar, hör mit Aldi Talk so viel du willst. Denn jetzt kannst du endlich unendlich oft Daten kostenlos nachbuchen und das ganz ohne Vertragsbindung. Hol dir die neuen Tarife schon ab 9,99 mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G. Aber nur bis zum 30.06. Jetzt in deiner Aldi-Filiale oder in der Aldi Talk App. Aldi. Gutes für alle.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.